Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast von Frauen für Frauen aus dem Frauenzentrum Erfurt. Mein Name ist Sarah Schönberger. Ich arbeite hier im Frauenzentrum als Sozialpädagogin. Und ja, heute haben wir wieder zwei Gästinnen bei uns. Und zwar Silvia Möller und Frau Krautwurst vom Projekt Orange. Das ist eine Bewährungs- und Straffälligenhilfe. Ja, herzlich willkommen bei uns.
Ja, vielen Hallo. Dank, dass wir hier sein dürfen.
Ja, ich freue mich.
Wir auch.
Ich habe ganz viele Fragen an Sie zum Projekt Orange. Ich habe selber tatsächlich noch nicht so viel Ahnung. Ich weiß ein bisschen was. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal anfangen und fragen wollen, was denn das Projekt Orange überhaupt ist, was da angeboten wird. Wer möchte loslegen?
Ich fange einfach mal an. Genau, das Projekt Orange sind insgesamt 4 Täterarbeitseinrichtungen im Bundesland Thüringen, aufgeteilt nach den Landgerichtsbezirken Erfurt, Gera, Meining, Suhl und Mühlhausen. Genau. 2013 wurde der Bewährungs- und Straffälligenhilfe Thüringen e.V., also das ist sozusagen der Träger, wo das Projekt Orange angeschlossen ist, beauftragt, die Täterarbeit in Thüringen umzusetzen. Und da haben wir im Landgerichtsbezirk Erfurt und Gera sozusagen angefangen. Und seit 2017 sind die Landgerichtsbezirke Mühlhausen und Meining und Suhl dazugekommen, sodass man jetzt prinzipiell erstmal davon ausgehen kann, dass wir in jedem Landgerichtsbezirk eine Täterarbeitseinrichtung gegen häusliche Gewalt vorhalten können und sozusagen mit Tätern, die im häuslichen Bereich Gewalt ausüben, arbeiten können.
Okay, das heißt, es richtet sich, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, an wen sich das Projekt richtet, ausschließlich an Täter, TäterInnen, die häusliche Gewalt ausgeübt haben, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, männlich, weiblich, divers, also das ist für TäterInnen, die häusliche Gewalt genau ausüben. Egal, ob sie mit dem oder derjenigen zusammenleben oder getrennt leben. Und genau, wenn die einfach in ihrer Beziehung, egal in welcher Art und Weise die Beziehung geführt wird, wenn sie dort Gewalt ausüben können, diejenigen zu uns kommen.
Beziehungsweise auch sozusagen eine gewalttätige Eskalation befürchtet wird. Ne? Also dann haben die Leute auch die Möglichkeit, sich an uns zu wenden und sozusagen auch als Krisenintervention, dass wir da ja zur Seite stehen bzw. mit diesen Menschen arbeiten.
Und können sich da nur die TäterInnen quasi an Sie wenden oder auch Angehörige oder eben dann Opfer vielleicht? Wie läuft das denn ab?
Also melden kann sich erstmal jeder. Wir sagen, wir arbeiten mit den Tätern, also mit denen, die Gewalt ausüben. Aber zu unserem Standard gehört es auch, dass wir die Betroffenen zumindest informieren darüber, dass die TäterIn bei uns ist. Und wenn die das abgeschlossen haben, kriegen sie auch nochmal eine Information, weil wir schon transparent arbeiten möchten. Und wenn es da auch noch Bedarf gibt, dass die Betroffenen von häuslicher Gewalt wissen wollen, was wir da machen mit denjenigen, dann können die jederzeit anrufen, sich bei uns melden und wir vermitteln die dann natürlich auch noch weiter an betreffende Beratungsstellen.
Gerade in dem Bereich auch häusliche Gewalt ja ganzheitlich zu begegnen, geht es ja sowieso darum, da ist man einfach auf gesellschaftliche Mithilfe angewiesen, um dagegen was zu tun. Deswegen jegliche Institutionen, auch Privatpersonen, Angehörige, wie Sie gerade gesagt haben, haben die Möglichkeit, sich an uns zu wenden, um so vielleicht auch noch niedrigschwelliger sozusagen die Menschen, die Gewalt in ihrer Beziehung ausüben, ja ins Projekt zu bekommen.
Genau. Was würden Sie sagen, was ist so die Mehrheit? Also, dass sich da die TäterInnen selbst melden oder dass sich eher Einrichtungen an Sie wenden? Können Sie das irgendwie so grob einschätzen, worüber die dann tatsächlich zu Ihnen kommen?
Können wir sogar ganz genau einschätzen. Also die meisten, also über 50%, ich glaube 70, ja mindestens 60-70%, kommen aufgrund von Empfehlungen. Die haben sich irgendwo anders Beratung gesucht oder wussten in dem Moment nicht weiter. Viele auch bei einem psychologischen Dienst oder auf Empfehlungen, oft ist auch Jugendamt, wenn es zum Polizeieinsatz kam, dass die dann weiter empfehlen. Genau. Es gibt auch bestimmt so 10%, die kommen freiwillig, die gucken im Internet und suchen danach oder sagen, jetzt ist Schluss, so will ich keine Beziehung mehr führen. Und die wenigsten kommen aufgrund von justiziellen Weisungen oder Familiengerichte oder Staatsanwaltschaft. Genau. Leider an dieser Stelle zu sagen.
Setzt natürlich ein gutes Netzwerk voraus, gerade im außerjustiziellen Kontext. Und da, denke ich, können wir mittlerweile, zumindest was den Landgerichtsbezirk Erfurt angeht, dafür sprechen wir, oder können wir jetzt sehr detailliert sprechen, ja, verfügen wir da über ein gutes Netzwerk zur Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt, zur Gleichstellungsbeauftragte etc.
Suchtberatungsstellen oder auch schon Eheberatungsstellen, die dann gesagt haben, okay, bei dem Thema geht man lieber ab an die Leute, die sich damit intensiv auskennen. Mhm. Genau, wenn da Gewalt mit vorkommt. Mhm.
Das heißt, die kontaktieren Sie und Sie müssen dann ja aber irgendwie an den Täter rankommen, an die Täterin. Das heißt, Sie machen dann irgendwie ein Angebot, schreiben denen, rufen die an oder wie läuft das dann ab?
In den meisten Fällen sagen die Einrichtung, gehen Sie mal zum Projekt Orange und dann rufen die bei uns an. Genau.
Okay, also es ist ja wahrscheinlich ein freiwilliges Angebot.
Leider, manchmal wäre es schöner, wenn es ein bisschen, vor allen Dingen, also nicht klischeehaft zu sagen, aber Männer brauchen doch manchmal einen Anstoß von außen. Da sind die Hürden einfach schwieriger.
Hilfe anzunehmen,
genau. Und aber grundsätzlich den Schritt gehen die meisten ja dann selber.
Mhm. Okay. Und ich kann mir vorstellen, dass Sie ja auch gut beschäftigt sind und es vielleicht gar nicht immer die Kapazitäten für alle TäterInnen vielleicht im Projekt gibt. Nehme ich jetzt mal an, nach welchen Kriterien wird dann da ausgewählt, wenn Sie jetzt sagen, da ist jetzt gar nicht mehr genug Platz. Also gibt es Kriterien, nach denen Sie auswählen, oder gibt es auch Ausschlusskriterien?
Also ich würde einfach mal, also es bedarf immer irgendwie ein Stück weit einer Einzelfallprüfung. Ne? Es gibt Zulassungs- und Ausschlusskriterien. Wir arbeiten, um das vielleicht auch nochmal nebenbei so ein bisschen zu erwähnen, nach dem Standard der Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit häuslicher Gewalt. Mhm. Das ist so eine Dachorganisation, wo die Täterarbeitseinrichtungen in Deutschland angegliedert sind. Und dieser Standard schreibt eben Zulassungs- und Ausschlusskriterien vor. Und da gehört einerseits dazu ein gewisses Tateingeständnis. Da muss man mal dazu sagen, es ist natürlich auch unsere Aufgabe, da in Gesprächen mit einer bestimmten Gesprächsführung auch Widersprüche aufzudecken. Da gehört eine gewisse Beziehung zwischen uns als Professionelle und den Klienten dazu, um da letztendlich auch ein Stück weit in den Einzelgesprächen hinzukommen. Mhm. Ja, ein weiteres Zulassungskriterium ist Gruppenfähigkeit. Da gibt es natürlich auch Ausnahmen, und das ist das, was ich damit sagen wollte, wenn es um Einzelfallentscheidungen geht. Also wir gucken auch immer so ein bisschen auf den Einzelfall. Und ein Zulassungskriterium ist ein Mindestmaß an Mitarbeitsbereitschaft. Mhm. Ja, das ist ganz klar. Zu den Ausschlussgründen wird in dem Standard aufgeführt eine behandlungsbedürftige Suchtmittelabhängigkeit. Mhm. Ja, ist halt immer eine Definitionsgeschichte. Ne? Und da würde ich immer sagen, ja, wir gucken immer, sind die Leute für unsere Arbeit, die wir anbieten, können die das quasi leisten? Ne? Genau. Mhm. Psychische Erkrankung ist Ausschlusskriterium, Suizidalität, fehlende Sprachkenntnisse, aber selbst da haben wir mit Dolmetschern auch in Vergangenheit einfach Einzelfälle sozusagen bearbeitet. Und ein Ausschlusskriterium wäre noch unzureichendes kognitives Verständnis, also sprich, dass sie den Inhalten grundsätzlich nicht folgen können. Mhm. Genau.
Also wenn man daran anschließt, die kommen in der Regel nicht zu uns, um dort Einzelberatungen zu führen, sondern die kommen in der Regel, oder Ziel unserer Arbeit ist es, ein Gruppentraining zu machen. Deswegen diese Ausschlusskriterien. Wenn jemand bei der Tat was getrunken hat, das ist kein Ausschlusskriterium, weil das ist in der Regel, oder das ist die Regel, dass die Täter dann öfter sich noch einen antrinken, um Mut zu haben, dann mal endlich in Anführungsstrichen sich Luft zu machen. Deswegen wäre das kein Ausschlusskriterium. Es geht darum, wenn er jedes Mal zur Gruppensitzung abends betrunken ankommt, dann müssen wir sagen, okay, anscheinend ist der Suchtdruck, oder wenn die Suchtmittelabhängigkeit so hoch ist, dann ist er für die Gruppe und für das Täterprogramm nicht geeignet. Genau. Das ist aber, ich glaube, in den 7 Jahren, wo ich das gemacht habe, war es einer, der, wo wir dann gesagt haben, nee, Sie müssen erstmal auf Therapie, bevor wir an der Gewaltproblematik arbeiten konnten, weil der tatsächlich auch vor jeder Gruppensitzung so angespannt war, dass natürlich dann der Druck zu groß war, genau. Aber Ja, ein Bier am Abend zu trinken, ist jetzt kein Ausschlusskriterium. Da muss man immer vorsichtig sein, ja, weil wir hatten da schon viele Diskussionen. Ja, wir können den ja nicht zu Orange schicken, weil der ja angibt, er trinkt mal was. Also das ist kein Ausschlusskriterium. Auch psychische Erkrankungen, das kommt auch drauf an. Wenn jemand mal in seiner Jugend eine Diagnose hatte, heißt das nicht, dass er jetzt mit 25 oder 30 nicht an dem Programm teilnehmen kann. Genau, das ist immer sehr individuell.
Ja,
genau.
Das ist halt wahrscheinlich einfach eine Arbeitsfähigkeit irgendwie bestehen, genau, dass man...
Genau. Und das schätzen wir in den Einzelgesprächen ein, die wir vor dem Beginn des Verhaltenstrainings für gewaltfreie Beziehungen starten und dann sagen, alles klar, kann mit dem losgehen.
Mhm. Ja. Sie haben da jetzt ja auch gerade schon angesprochen, Frau Krautmus, dass das Ziel der Arbeit ist. Das heißt, Sie machen primär Gruppentrainings, habe ich jetzt rausgehört. Wird da auch noch was konkret in diesen Gruppentrainings angeboten, dass Sie uns da mal so gedanklich mitnehmen können, was passiert denn da überhaupt jetzt bei dem Projekt oder was wird da auch noch anderes angeboten?
Ja, das sind grundsätzlich 18 bis 25 Gruppensitzungen. Das kommt auf die Gruppengröße drauf an. Ja, 25 Gruppensitzungen, a 2 Stunden, einmal in der Woche, das heißt 25 Wochen. Trainieren die beziehungsweise stellen sie sich unseren Themen, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen in diesen 25 Gruppensitzungen, um wieder etwas beziehungsfähiger zu werden, um natürlich das Hauptziel, die Gewalt in der Partnerschaft zu beenden. Mhm. Genau, 25 Wochen, ein halbes Jahr Minimum.
Genau, zu unserem Ansatz. Würde ich einfach mal sagen, es ist ein auf Konfrontation und Empathie begründete Maßnahme. Mhm. Also es geht einerseits darum, das Verhalten für uns als Professionelle zu verstehen, ja, dahinter zu steigen, aber mit einer gewaltablehnenden Haltung, das ist völlig klar. Ne? Und dann geht es um Konfrontation, einerseits mit dem Fehlverhalten, aber auch eine Konfrontation von Ressourcen zum Beispiel, die bei den vorwiegend Männern ja auch tatsächlich vorhanden sind. Ne? Unser Ansatz ist ein bisschen schwer, kognitiv verhaltensorientiert, also um es jetzt einfach zu übersetzen, es geht grundsätzlich um die Zusammenhänge von Gedankengängen, von Wahrnehmungen, von Überzeugungssystemen, Gefühlen und daraus folgenden gezeigten Verhalten, ne? Dass man diese Zusammenhänge einfach als Teilnehmer sozusagen checkt und wie man da auch irgendwie vorher so ein bisschen eingreifen kann. Ne? Und dass eben meine Wahrheit, die ich so einfach wahrnehme und für mich Wahrheit ist, dass ich die auch einfach mal kritisch reflektiere und einfach da mal ein bisschen genauer hingucke. Ne? Und wenn man diesen Zusammenhang einfach so ein bisschen auf dem Schirm hat, ne, dann kann man ganz einfach da auch unwahrscheinlich viel machen. Mhm. Das bereiten wir methodisch mit unterschiedlichen Übungen einfach vor und vermitteln quasi diese Zusammenhänge. Ne?
Es geht um Empathie, die sollen sich in die Lage der Frauen hineinversetzen. Es geht um das Miterleben von häuslicher Gewalt der Kinder. Da schauen wir zum Beispiel den Wutmann. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist.
Okay. Ich kann es gerne erzählen.
Genau, Wutmann ist auch so ein zumindest beeindruckender Film. Ich habe ihn schon oft geguckt, aber jeweils in der Gruppe sind die Täter sehr, sehr still danach. Sagen wir es mal so. Ja, so ein Kurzfilm aus Schweden, wo die zeigen, wie ein Kind die Situation erlebt, wenn die Eltern, wenn der Vater die Mutter schlägt. Genau, da kommt dann zum Schluss ein König und nimmt den Vater mit. Da machen wir auch immer Stopp kurz davor und fragen die Teilnehmer, was muss denn jetzt passieren? Eine schlechte Antwort wäre, das Kind muss jetzt weg aus dieser Familie oder die Frau muss sich trennen, weil die meisten sind noch mit ihren Frauen zusammen, aber es ist immer mindestens ein, zwei dabei, die sagen, ja, der Typ muss jetzt hier so ein Training am besten auch machen.
Ins Projekt Orange.
Manche sagen auch ins Projekt Orange.
Nach Deutschland.
Genau. Und da wissen wir, alles klar, der hat es verstanden. Also es geht auch um eine Verantwortungsübernahme für das eigene Verhalten und in dem Film, wenn wir da Stopp machen und derjenige, die sagen das, dann wissen ja, alles klar, der hat verstanden, wer die Verantwortung für diese Situation oder für diese gewaltbelastete Familie jetzt hat. Genau, sowas zum Beispiel.
Mhm. Methoden, ja. Genau. Inhaltlich vielleicht noch zu sagen, ist eine Bilanz auch mal zu erstellen. Ne? Also wirklich mal aufzuarbeiten, welche Vor- und Nachteile hat eigentlich dein gezeigtes Verhalten. Ne? Das machen wir auch methodisch mit Moderationskarten innerhalb dieser Gruppensitzung, wo dann einfach für viele Teilnehmer auch das erste Mal so ein Bewusstsein ist, wie viele, wie langwierige, schwerwiegende Nachteile einerseits für ihn ganz persönlich, aber eben auch unter anderem für die Kinder, das war ja gerade hier Thema, beziehungsweise für die Partnerin, bis in das Umfeld, in das soziale Umfeld des Täters da quasi hineinreichen. Ne?
Ich würde sagen, bewusst sind die sich schon, aber dadurch, dass das methodisch ist und visuell, also es geht auch viel, Männer brauchen das oft visuell und dann, wenn das da auf dem Boden ist und bis hinten die Nachteile sind, über 5 Jahre noch zu sehen, da steht er vor der Linie und der sagt ja, eigentlich ist es mir klar, aber dieses Eigentliche immer. Ja. Und das nochmal vor Augen zu führen, das sind auch diese Sachen. Viele Täter sagen, ja, bei euch, dann wird man gezwungen nachzudenken. Mhm. Grundsätzlich ist das Bewusstsein da. Die wissen auch, dass das nicht gut ist, was die da in ihrer Beziehung machen. Aber eben dieses Zwingen, drüber nachzudenken und das auch nochmal aufzuzeigen visuell. Mhm.
Genau. Ein wichtiger Bestandteil sind die Tatrekonstruktionen. Also das machen wir mit jedem Teilnehmer individuell. Nehmen uns in der Regel da auch eine Gruppensitzung für jeden Teilnehmer Zeit. Die anderen müssen klar da sein, weil die auch eine wichtige Aufgabe innerhalb dieser Methode innehaben. Und prinzipiell geht es bei der Tatrekonstruktion wirklich, sich die letzte Tat mal anzugucken und gerade auf dieser Grundlage dieser Zusammenhänge, die ich vorhin kurz erklärt habe, also dieses Denken, Fühlen, Handeln, so kürzen wir uns das immer ab, auf dieser Grundlage wirklich mal so die einzelnen Etappen und das ist dann manchmal auch minutiös aufgearbeitet, diese einzelnen Etappen bis hin zur gewalttätigen Eskalation durchzuarbeiten und das nicht an irgendeinem fiktiven Beispiel, sondern tatsächlich bei den Teilnehmern, bei seiner Tat, bei seinen Gedanken, bei seinen Gefühlen und bei seinem Verhalten zu bleiben. Ne? Ich hatte die anderen Teilnehmer angesprochen, die innerhalb dieser Gruppensitzung eine wichtige Rolle zukommt, weil uns geht es natürlich nicht darum, die Teilnehmer irgendwie in dieser Gruppensitzung bloßzustellen und um die bloße Konfrontation mit ihren Defiziten, sondern ein wichtiger Bestandteil ist ganz einfach, nach dieser Aufarbeitung wirklich nochmal zu gucken, okay, wo hätte denn jetzt eine Möglichkeit bestanden, was zu verändern, ne? Dass es eben nicht mit 120 km/h, sage ich immer, auf diese gewalttätige Eskalation zurast. Genau, und da geht es auch einfach so um Imaginieren von anderen Gedanken einfach. Ne? Und mal zu gucken, okay, was machen, wenn du jetzt mal den Gedankengang in diese Richtung denkst, was macht denn das mit dir so im Gefühl? So, ne? Um da einfach tatsächlich alternative Handlungsmöglichkeiten für die Zukunft aufzuweisen, dass es eben ja zukünftig einfach nicht mehr zu gewalttätigen Verhalten in der Familie kommt.
Und geht es da eigentlich primär um körperliche Gewalt oder wird schon auch psychische Gewalt auch thematisiert? Weil das spielt ja in den meisten Fällen eigentlich parallel auch dazu eine Rolle, dass also, psychische Gewalt vorhanden ist.
Ein großes Thema ist auch Kommunikation, weil das ist auch die meiste psychische Gewalt, die Abwertung und die respektlose Kommunikation den Frauen gegenüber. Und das ist auch ein großes Thema in den Gruppensitzungen, genau. Sowieso der Respekt, die Frage, warum haben Sie mehr Respekt vor uns als vor der Partnerin? Weil erst wenn natürlich das verloren gegangen ist und die Kommunikation auf so einem Niveau ist, erst dann kann man eigentlich körperliche Gewalt ausüben. Genau. Und da setzt es schon an und da machen wir auch schon die ersten Handlungsalternativen. Wie sieht's aus? Warum sind sie denn unzufrieden oder warum meckern sie denn darüber? Auch mal eine Bilanz zu ziehen. Was tun sie denn Gutes der Partnerin und was tut die Partnerin ihnen Gutes? Mal aufzuzeigen, gegenüberzustellen und genau auch wieder ins Bewusstsein zu bekommen, was hat man eigentlich hier in der Partnerschaft?
Und das sind Wahrnehmungsprozesse, ganz individuelle Wahrnehmungsprozesse, die ja letztendlich darauf beruhen. Ich meine, klar, die Menschen haben einen Rucksack auf, die haben ihre Brille auf. Ne? Und genau, dadurch entstehen eben diese individuellen Wahrnehmungsprozesse. Und in unserem Programm besteht einfach die Möglichkeit, sich mit anderen Teilnehmern, mit uns als Professionellen, wirklich mal das auch kritisch zu hinterfragen. Mhm. Ne? Und ja, ein wichtiger Bestandteil, genau, gerade was so Kommunikation und sowas angeht.
Klar, auch aufzuzeigen, also ich stelle es jetzt mal in den Raum, die fehlende Emanzipation von den Männern. Also wenn ich höre, dass manche Teilnehmer ihre Frauen, sage ich mal, körperlich angreifen, weil sie, mal platt gesagt, nicht abwaschen oder weil wenn sie nach Hause kommen und der Abwasch ist nicht gemacht und dann sitze ich da und sage, naja, ganz ehrlich, was wollen Sie denn da mit der Frau, die keine Ordnung halten kann, überspitzt gesagt, ja, trennen Sie sich doch, holen Sie sich eine eigene Wohnung. Nee, das geht nicht. Also diese fehlende Emanzipation, nicht in der Lage zu sein, sich auch zu trennen und, sage ich mal, einen eigenen Weg zu gehen, wenn das doch so schlimm ist. Und diesmal auf der Waagschale zu haben, lieber Gewalt auszuüben, anstatt zu sagen, nee, das ist, ich komme hier nicht mehr klar, dann muss ich halt gehen. Und das ist leider ein großes Problem, dass wir auch thematisieren oder Bindungsmuster, das ist alles, was wir dann auch schon in den Einzelgesprächen thematisieren mit den Männern. Okay, wie sieht's aus? Warum sind sie so ein ängstlicher Bindungstyp? Warum können sie sich auch nicht trennen? Oder?
Und das spielt auch immer, also es ist, glaube ich, so ein bisschen angeklungen, so eine provokante Gesprächsführung auch eine Rolle. Ne? Mhm. Genau, das ist, glaube ich, so auch ein Element neben der Konfrontation mit Defiziten, aber eben auch Ressourcen, da eben auch mal so in eine provokante Gesprächsführung reinzugehen, einfach um so diese Widersprüchlichkeit, die ja irgendwo so ein Stück weit hinter irgendwelchen Dynamiken, hinter irgendwelchen Mustern steckt, das halt auf diese Art und Weise so ein bisschen ins Licht zu holen. Ne? Mhm.
Genau. Das heißt, es laufen dann parallel neben diesen Gruppen Sitzungen, auch immer Einzelgespräche ab, wo Sie das vielleicht auch mal nochmal biografisch zum Beispiel aufarbeiten, ja. Was da vielleicht in der Vergangenheit, in der Familie auch für Dinge passiert sind.
Ja, das machen wir meistens vorab vor den Gruppensitzungen, genau. Biografiearbeit, Bindungsmuster, so ein Identitätsmodell auch, wo stehe ich gerade mit meinen Säulen, wie gefüllt sind die oder ist das eigentlich gerade alles leer und dann ist es logisch, dass ich unzufrieden bin. Also wir sagen immer, nur zufriedene Menschen können auch eine zufriedene Partnerschaft führen und in den meisten Fällen ist das so, dass die Teilnehmer sehr unzufrieden mit sich selber sind, wo wir dann auch sagen, naja, dann müssen Sie erstmal hier anfangen und dann würde ich mich erstmal einer Frau nähern, weil Sie sind gar nicht in der Lage, gerade eine ordentliche Partnerschaft zu führen. Genau, so Identitätsmodelle und klar, das gewalttätige Verhalten in der Partnerschaft wird auch thematisiert.
Hier muss ich als Mann einfach mal eingreifen. Es geht einfach, also ich merke das einfach in der Arbeit, es geht ganz viel auch darum, Verantwortung für sich selber zu übernehmen. Ne? Männer neigen einfach des Öfteren dazu, so einen altruistischen, also so einen selbstlosen für die Familie, für die Partnerin aufopfernden Gedanken, Überzeugungen nachzueifern und vergessen ganz oft sich selber. Ne? Und da geht es gerade, wenn es um diese Identität, was Frau Gottes gerade angesprochen hat, da wirklich auch mal genau hinzugucken, ne? Wo stehst du denn gerade? Du einfach als Person, wie geht's dir? Ne? Und es ist ganz wichtig, dass du Verantwortung für dich selber erstmal übernimmst und für dich was tust, ne? Anstatt dieses Selbstlose oder dieser Gedanke, dass ich hier selbstlos für meine Familie mich aufopfern muss. Mhm. Ne? Weil ja klar, dann geht es mir irgendwann schlecht und wenn es mir schlecht geht, ganz klar kann ich keine gesunde, konstruktive Beziehung führen. Mhm.
Da sind wir auch bei einem großen Thema in den Gruppensitzungen. Männerbilder, Männer- und Frauenbilder, Geschlechterrollen, was da Stereotypen, auch was die Männer über sich selber, nee, nicht mal über sich selber denken, aber sich selber angenommen haben. Und so der perfekte Mann ist eine wunderschöne Übung. Da malen wir am Flipchart den perfekten Mann, also nicht wir, sondern die Teilnehmer und setzen noch eins drauf, auch provokant, sagt man, so wird man den noch nicht nehmen, der ist noch nicht perfekt und da muss noch eins drauf und noch eins und schon beim Malen, nee, das wird und noch eins und wenn das dann fertig ist, dann fragt man, zu wie viel Prozent sie denn denken, sie wären perfekt und da ist es die schönste Antwort. Genau, wie realistisch und die meisten sagen auch 30% oder sowas und dann sagen wir super, weil alles andere ist auch Quatsch. Mit dem Hinweis aber auch, alles klar, und wie perfekt soll dann eure Frauen sein? Mhm. Und dann muss es auch gleich gehen, nee, naja, auch 30% und dann auch wieder alles klar. Also macht man ruhig, die Frau kann nicht alles schaffen und alles sein und die Kinder und dann noch und die Männer nicht alles machen, genau, dass man mal wieder ein bisschen so auf den Boden kommt. Mhm.
Also diese gesellschaftlichen Impulse, die einfach so mitgegeben wurden und leider auch noch mitgegeben werden halt, ne? Wie soll so ein Idealtypus aussehen, ob das jetzt Mann oder Frau ist, ne? Genau, das einfach auch mal aufzuarbeiten. Weil klar, sowas nehmen sich Männer einfach an. Ne?
Gibt's ja, auch, aber sowas spricht man ja auch nicht. Ja, ja. Man sprichst du mal also darüber.
Ja, ja.
Unter Kumpels in der Kneipe sprichst du nicht drüber.
Nee,
wie perfekt bist denn du?
Ja, ja.
Also,
genau. Und dort kann man es halt einfach mal, einfach oder wird es einfach mal ausprobiert. Ne?
Ja.
Wie soll das sein und wie bist du und na, was heißt denn für dich gut aussehen? Na, das sind auch immer so Fragen. Na, wenn, also wir haben so da geht es um Eifersucht und das Thema Eifersucht und da geht es darum, wie eifersüchtig oder wie berührt dich das, ne, wenn sich deine Frau in der Disco mit einem gut aussehenden Typen unterhält, ne, und müssen die sich da positionieren und dann gibt es eben auch so die provokante Frage von uns, na, was heißt denn eigentlich gut aussehend für dich, ne? Und letztendlich mit dem Ergebnis, klar, versucht er da so einen Idealtypus zu konstruieren, wo man dann einfach fragen, krass, aber es entspricht ja nicht so komplett dein Bild, wie du es jetzt so bist. Na, warum fragst du eigentlich dich nicht mal, warum deine Frau überhaupt mit dir zusammen ist? Ne? Also auf diese provokante Art und Weise auch ein Stück weit ein bisschen aus der Reserve zu locken und mal wieder so einen Blick, so ein bisschen mehr realistischen und differenzierten Blick für sich und für das Bild, was sie im Kopf haben, ne? Ja, zu bekommen.
Also gerne noch mehr weiter erzählen, ich finde super spannend. Da würde mich aber auch tatsächlich interessieren, wie ist denn dann so die Rückmeldung von den TeilnehmerInnen, die da mitmachen? Also wie nehmen die das so auf, solche Übungen? Und nach dem halben Jahr, was kriegen sie da für Rückmeldungen?
Wir hatten letztens erst einen Gruppenabschluss und die kriegen dann natürlich auch Fragebögen erstmal persönlich, wie haben sie sich oder wie haben sie das erfahren, sind sie ruhiger geworden, wissen sie jetzt besser in einem Partnerschaftskonflikt damit umzugehen, können sie besser für sich sorgen und so weiter und dann natürlich auch über das Gruppenprogramm und die meisten sagen, meine Beziehung läuft viel besser, war viel zu kurz, jetzt wissen sie gar nicht mehr, was sie montags machen können. Und in der ersten Gruppensitzung sitzen sie aber montags da, dass sie gleich wieder rausrennen. Deswegen ist das ja so ein Prozess und deswegen muss es auch, es ist ja auch ein Verhaltenstraining und ein Verhalten ändert sich nicht nach zwei Beratungen. Genau deswegen soll das auch oder ist das auch so konzipiert, dass das mindestens 25 Gruppensitzungen sein sollten. Und ja, ist teilweise das, was machen wir jetzt? Und es war schön, hätten sie nicht gedacht. Machen da auch so eine Bilanz natürlich wieder mit diesem Denken, Fühlen, Handeln. Was haben sie vor der ersten Gruppensitzung gedacht? Was denken sie heute? Und da kommt auch vor der ersten Gruppensitzung, wenn, was soll denn das? Das ist doch Schwachsinn. Was sollen wir das jetzt bringen zum Beispiel? Und am Ende dann auf den Karten steht dann sowas wie, gut, dass ich das mitgemacht habe. Habe jetzt gerade nicht auf die Schnelle.
Wenn ich mir ja vorstellen kann, das sind ja super sensible Themen, mit denen sie da arbeiten und man muss sich ja krass mit sich selber auseinandersetzen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das erstmal totale Hemmschwelle ist und deswegen hat mich das jetzt irgendwie interessiert, was sagen die dann nach den 25 Wochen?
Genau,
oder wie ist dann so die Durchhaltequote? Also machen die alle bis zum Ende mit oder gibt es auch welche, die vielleicht nach zwei, dreimal aufhören, weil sie sagen, okay, das ist mir gerade einfach zu viel gerade, ich kann da gerade gar nicht dran arbeiten an den Themen.
Also das Wichtigste, um auf Ihre Frage einzugehen, ist, das hatte ich eingangs schon mal erwähnt, ist ganz einfach die Beziehungsarbeit. Wir als Professionelle müssen, gerade wenn es um so sensible Themen, um Tabuthemen, auch Tabuthema, ich habe meine Frau geschlagen, da muss eine stabile Beziehung einfach da sein, um mit diesen Menschen genau an diesen Themen, an diesen sensiblen Themen zu arbeiten.
Stabil und eine klare Haltung von Anfang an. Also klare Haltung, hier, dein Verhalten geht nicht, aber wir gucken mal, wie du sonst noch so drauf bist.
Genau.
Also quasi das Verhalten zu sagen, das Verhalten ist nicht okay, aber nicht die Person an sich in Frage zu stellen.
Genau. Und das begegnet denen ja nicht oft in der Zeit, wenn Polizeieinsätze war und sowas, vor Jugendamt und so weiter und so fort. Und dann kommt das von uns auf jeden Fall, alles klar, Gewalt ist hier, geht gar nicht, aber genau, wie bist du als Person? Du bist ja nicht nur die Gewalt.
Und sicherlich brechen Teilnehmer auch das Programm ab, ganz klar. Und ja, aber das Feedback, was eben kommt, das hat Frau Krauthaus ja schon mal gesagt, das ist halt wirklich am Ende des Gruppenprozesses, wo die Menschen einfach sagen, okay, ich muss jetzt auch wirklich erstmal gucken, wie ich eben ohne diese Arbeit so in meinen Alltag, das in die Praxis überführe etc., Und ich sage immer in der letzten Gruppensitzung zu den vorwiegend Männern, mit denen wir in diesem Gruppenprozess arbeiten, dass ich da auch meinen absoluten Respekt zolle. Ne? Mhm. An diesen Themen, an diesen sensiblen Themen, wie wir es eben ja schon mal benannt hatten, zu arbeiten und sich eben auch kritisch mal so ein bisschen in Frage zu stellen. Ne? Das, da zolle ich einfach meinen Respekt und ziehe da auch meinen Hut davor.
Mhm. Ja, total.
Viele gehen dann auch weiter und machen im Anschluss noch eine Therapie oder suchen sich einen Psychologen. Also für viele ist das auch, okay, ich habe es erstmal mich mit mir beschäftigt seit 40 Jahren oder 45 Jahren. Okay, ich muss da ist noch was, irgendwas, was in mir schlummert, irgendein Trauma, was aufgetaucht ist. Das zum Beispiel. Oder Erfolg, liebe ich immer die Geschichte zu erzählen, dass mal irgendwann kurz vor Schluss des Gruppentrainings, also schon nach vielen Wochen Arbeiten, hat mich mal eine Partnerin angerufen von einem Teilnehmer und hat gesagt, was wir da hier machen würden. Und ich, okay, was ist denn los? Ja, mein Mann will sich jetzt immer abends mit mir hinsetzen und mit mir reden. Und da habe ich nur gefreut. Ich sage, gut, ist doch gut, wenn er das machen will. Nee, ich habe keine Lust, jetzt alles immer auszudiskutieren. So, also es passiert tatsächlich so eine, ist natürlich klar, wenn sich ein Rad dreht, wie wirkt sich das dann auch aus auf die Kinder und die Frauen, wenn sie halt immer gewohnt waren, in gewissen Situationen passiert immer das. Und plötzlich passieren dann andere Dinge. Wir erstellen ja auch einen Notfallplan, um zu schauen, okay, was passiert, wenn ich wieder, weiß ich nicht, hippelig werde in der Diskussion und wenn mir gerade schon wieder alles zu viel wird oder zu warm, wo gehe ich hin, wie mache ich das, dass die Partnerin in Sicherheit ist. Erstellen wir auch ganz klein für jeden Teilnehmer persönlich. Genau, und damit muss erstmal jeder dann in den ganzen komplexen Familiensystemen sich dran gewöhnen.
Ein schönes Feedback, das ist auch noch gar nicht so lange her, wo ein Teilnehmer gesagt hat, er möchte sich gern bei der Polizistin, die die Vermittlung irgendwo zum Projekt Orange hergestellt hat, will er sich bedanken.
Mhm, ja, schön.
Genau. Das war nochmal so ein Feedback, wo man einfach auch sagt, okay, krass, na, da kommt was an, da bleibt auch was hängen. Und macht da einfach weiter. Mhm. Na, geht euren Weg einfach weiter. Probiert euch aus. Und das vielleicht auch noch zu diesem Gruppentraining zu sagen, für die Teilnehmer besteht natürlich auch nach Abschluss des Gruppenprozesses die Möglichkeit, bei Fragen, aber auch bei Kriseninterventionen oder sowas halt einfach uns als Ansprechpartner wahrzunehmen. Und nach knapp einem halben Jahr machen wir nochmal ein Gruppennachtreffen, wo wir tatsächlich die gesamte Gruppe nochmal einladen, auf freiwilliger Basis in Anführungsstrichen. Und da besteht einfach nochmal die Möglichkeit und wir gucken da einfach auch nochmal hin, okay, was hat denn sich in diesem halben Jahr verändert? Wie seid ihr klargekommen? Wo fehlt vielleicht auch einfach noch was? Braucht ihr noch irgendwas? Können wir euch noch irgendwas mitgeben? Na, also die Möglichkeit besteht auf jeden Fall auch.
Ja, das denke ich auch sehr wichtig, dass man da irgendwie nochmal...
Der Zugang geht dann, ist dann auf jeden Fall schneller, genau. Also ich hatte auch jemand, der weiß ich glaube ich 2017 oder so, haben wir die Gruppe beendet, der ruft regelmäßig einmal im Jahr an, sagt, dass es alles gut ist, ich hoffe, dass es auch die Wahrheit ist. Genau, also die sind dann angebunden, ja, kann man sagen, oder wollen dann nochmal ein Gespräch oder so. Das Wichtigste in der Arbeit ist, glaube ich, die Haltung und auch, dass man authentisch ist. Die sind, glaube ich, oft konfrontiert, die Männer, wo es dann geht, naja, so als sie ihre Frau, naja, sie wissen schon, oder vom Jugendamt, so diese Klarheit und authentisch das auch anzusprechen, zu sagen, naja, als sie ihre Frau geschlagen haben und dann auch, was hatte sie für Verletzungen und nicht so hintenrum, ich weiß jetzt nicht, wie ich denjenigen ansprechen soll, nicht, dass der aggressiv wird oder sowas. Und ich glaube, das ist in unserer Arbeit wichtig, auch in dem Beziehungsaufbau klar zu sagen, naja, als sie genau das gemacht haben, und Mensch, ja, ihre Frau hatte dann die Nase gebrochen, sagen Sie mal. Also
klar benennen.
Genau, klar, auch in der Sprache eben schon. Ne?
Und nicht nur ihre Frau, sondern wir arbeiten dann teilweise eben auch mit den Namen. Ne?
Genau.
Es passiert, es ist ganz oft so eine, wie soll man sagen, so eine Entfremdung, gerade was die Sprache betrifft. Ne? Da hat sie, gerade bei der Tatrekonstruktion, okay, da ist sie da und dorthin gegangen. Ja, wer ist denn da und dorthin gegangen? Ja, es war... Und dann kommt eben der Name. Und das macht natürlich gerade, was so diese Emotionsebene anbetrifft, ne? Wenn ich das so klar einfach mal auch in den Fokus rücke, ne? Dann macht das ganz einfach was, ne? Auf dieser Ebene. bei den Männern in der Arbeit. Genau, und das fehlt ihnen, glaube ich, so rundherum. Na, und bei uns gibt es da eine klare Haltung, eine klare Sprache. Genau.
Ist eigentlich das primäre Ziel der Männer, dass sie tatsächlich die Beziehung halten wollen? Also sind die meisten noch in der Beziehung, wo die Gewalt auch vorgefallen ist? Kann man das so pauschal sagen? Oder ist es auch sehr unterschiedlich?
Nee, prozentual ist es schon, dass die in der Beziehung sind, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ja, die sind noch in der Beziehung in den meisten Fällen.
Und prozentual, das würde mich jetzt auch noch interessieren, wie ist denn da der Frauen-Männer-Anteil in den Gruppen?
Also gemischt machen die Gruppen sowieso
die nicht. Gemischt.
Nee, dann ist mit der Verantwortung schwierig, wenn da eine Frau sitzt, die sagt, sie hat ihren Mann geschubbt oder Sonstiges getan, ist das schwierig, sehen sie, weil natürlich am Anfang kommt das oft, ja, die ist aber auch nicht von schlechten Eltern. Und da geht es immer wieder, wer hat trotzdem die Verantwortung für das und das, also was sie gemacht haben, die Gruppen halt mal getrennt, beziehungsweise kriegen wir gar keine Frauengruppe zusammen.
Okay.
Das heißt, Frauen, wenn sie sich an uns wenden, dann sind das sozusagen, ist es eine Einzelfallarbeit.
Okay, also existiert keine Gruppenarbeit mit Frauen.
Nee. Würde ich auch gern machen, aber das kriegt man nicht zusammen und da machen wir aber dieses ganze Setting und die ganze Konzeption auch im Einzel dann. Alle Themen und genauso, wie man das jetzt beschrieben haben.
Das ist dann auch möglich, die Sachen, die sie in der Gruppe machen, das im Einzelsetting zu bearbeiten.
Ja.
Teilweise
wahrscheinlich. Ist nicht so schön, weil die Dynamik fehlt. Also im Einzel, in der Gruppe ist es so, kriegen sie ein Blatt, müssen sie was ausfüllen, was hinschreiben. Und im Einzelnen, wenn man da steht, weiß nicht, und in der Gruppe so eine Dynamik, fängt einer an, boah, der schreibt was, jetzt muss ich auch was schreiben. Und auf einmal geht so eine Kettenreaktion los und auf einmal schreiben alle. Und ja, die Beteiligung, also natürlich ist Gruppe das schönere, die schönere Methode.
Auch gerade was die Methode der Gruppe an sich angeht, ne? Gerade wenn es um Widersprüchlichkeiten und sowas halt geht, ne?
Feedback.
Feedback, genau. Sowas ist in der Gruppe, also wir sitzen da klar als Professionelle, ne? Und vermitteln in dem pädagogischen Setting sozusagen da gewisse Bausteine, gewisses Wissen. Ne? Aber wir sind natürlich nie von den Teilnehmern gesehen auf Augenhöhe. Und es macht einfach einen Unterschied, wenn ein Teilnehmer den anderen Teilnehmer erzählt oder sagt oder zurückmeldet, das kannst du mir jetzt nicht erzählen, das kaufe ich dir nicht an. Ne? Das ist, weil das einfach eine ganz andere Augenhöhe sozusagen ist.
Ja.
Ne? Und deswegen ist eine Gruppe einfach, ja, was so ein Setting einfach, was dieses Setting einfach angeht, einfach nochmal, ja, viel wert einfach.
Ja.
Oder bei der Halbzeit, da zieht man eine Bilanz. Was glauben Sie in Stresssituationen, zu wie viel Prozent würden Sie nochmal gewalttätig gegenüber Ihrer Partnerin werden? Und da stellt sich vielleicht jemand schon bei 25%, nur zu 25%. Und wenn wir schon merken, das kauft man den jetzt noch nicht ab, da fragt man auch in die Gruppe, okay, glaubt ihr ihm das? Glaubt ihr, er ist schon so weit? Und da gibt es dann auch Teilnehmer, die sagen, naja, also das letzte Mal hat er schon nicht so gut über sie gesprochen. Mhm. Also ich glaube noch nicht, dass er so weit ist. Und dann muss er auch ein Stück weiter nach hinten wieder gehen, dass ihm das auch bewusst wird, nee, ist sein Denken ist nicht wieder, also Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung ist natürlich da auch der schönste Spiegel, was man da machen kann.
Und dieses Feedback, das ist einfach ein komplett anderes Feedback, als wenn er dasselbe Feedback von uns als Trainer sozusagen bekommen würde. Ne? Und das macht es so wertvoll, innerhalb so eines Gruppensettings quasi mit den Männern zu arbeiten.
Ja, von wem kann man es vielleicht auch annehmen, von wem auch eher nicht. Und da ist die Auswahl dann auch ein bisschen größer wahrscheinlich in so einem Gruppensetting.
Genau.
Ja. Ich meine, das Thema häusliche Gewalt oder überhaupt Gewalt ist ja schon irgendwie immer noch so ein tabuisiertes und auch schambehaftetes Thema. Mit welchen Vorurteilen haben denn Sie das Projekt Orange? Welchen Vorurteilen begegnen Sie dort in Ihrem Projekt? Oder begegnen Sie überhaupt Vorurteilen?
Also mittlerweile, wir hatten es eingangs schon mal, im Landgerichtsbezirk Erfurt, muss man wirklich sagen, verfügen wir über ein gutes und etabliertes Netzwerk. Ne? Das war, ja, sage ich jetzt mal, die Anfänge der Täterarbeit in Thüringen, war das einfach nochmal eine ganz andere Sache. Na, da wurde auf einmal den Tätern, oder es wurde unter diesen Schirm gesehen, jetzt wird den Tätern sozusagen Hilfe angeboten. Mhm. Na, Ne? Es hat natürlich auch so einen gewissen finanziellen Background, ne? Der da wahrscheinlich so ein bisschen in Frage gestellt wird. Ne? Es fehlen Frauenhausplätze etc. Und jetzt wird aus welchem Haushalt auch immer, aber trotzdem wird gesellschaftlich irgendwo Geld dafür aufgewendet, dass den Tätern geholfen wird. Ne? Wir verstehen uns eher als wir arbeiten mit den Tätern. Ne? Sicherlich ist da logischerweise auch ein gewisser Hilfeaspekt drunter und ein Beratungsaspekt auch drunter, aber vordergründig geht es uns darum, mit den Männern zu arbeiten. Ne? Und da, und das muss man einfach ganz klar betonen, verfolgen wir das primäre Ziel und das ist aktiver Opferschutz. Das ist das, worum es uns geht. Das ist so ein bisschen so diese Vergangenheitsgeschichte. Jetzt mal so ein bisschen fernab von meinem beruflichen Alltag. Ja, in jeder Diskussion, die man vielleicht, oder in jedem Austausch, den man vielleicht auch so im Familien- oder Bekanntenkreis führt, ne, hat man einfach Impulse vom Vorurteil. Ne? Da fallen Wörter wie da am besten sofort in den Knast oder noch besser ins Arbeitslager etc. Ne? Das sind einfach so Vorurteile, die man klar wahrnimmt. Ne? Einfach weil es noch und nicht noch, weil es ein gesellschaftliches Tabuthema ist. Aber gerade hier muss man eben einfach auch sagen, trotz des gesellschaftlichen Tabuthemas, dass eben jede vierte Frau mindestens einmal Opfer körperlicher und sexueller Gewalt durch einen aktuellen oder ihren ehemaligen Partner wird. Das heißt, da besteht ja auch wieder dieser Widerspruch. Ne? Es ist einerseits ein gesellschaftliches Tabuthema und trotzdem ist dieses Tabuthema irgendwie so mitten in unserer Gesellschaft und so präsent halt. Ne? Das muss man einfach ganz klar sagen. Genau.
Aber also ich kann dazu auch sagen, also ganz am Anfang hatte ich schon Arbeitskreise, die gesagt haben, nee, die Täterarbeit wollen wir hier nicht in den Arbeitskreis. Häusliche Gewalt, wir wüssten gar nicht, was sie da verloren haben. Da habe ich auch versucht zu erklären. Naja, wenn wir die Täter zur Vernunft bringen, in Anführungsstrichen, ist den Frauen auch geholfen oder den Betroffenen und vor allen Dingen den Kindern. Aber da war lange Zeit kein Reinkommen oder wurde nochmal überlegt. Und dann habe ich nochmal ein Jahr später angefragt und vor allen Dingen auch unter professionellen bzw. allgemeinen Beziehungen. Da hat ja jeder so auch seine eigene Meinung und ich finde das bis heute noch phänomenal. Das hat jetzt aber nicht viel mit Täterarbeit zu tun, sondern allgemein mit dem Thema häusliche Gewalt, wo manche sagen, nee, da fängt es doch noch nicht an, ach, der ist doch fürs Projekt Orange noch viel zu harmlos oder nett, wo ich schon die Hände über den Kopf schlage und sage, nee, der Kreislauf, da geht's schon los. Oder Haltung wie, oh, ich weiß gar nicht, warum der oder die so eifersüchtig ist, ach, die ist doch nicht so toll. Also da sind so, es ist halt auch sehr persönlich, persönliche Meinungen und Ansichten über Beziehungen, über Partnerschaft, über häusliche Gewalt, was das ist eher so, finde ich, schockierend teilweise. Genau.
Auch wie man sich einmischt sozusagen, ja, als Angehöriger oder wie auch immer. Ja, das ist halt wirklich, das ist ein sehr sensibles Thema, ne, und klar, das spielt eine Rolle.
Und ich meine, es ist ja schon die Regel, dass viele Frauen ja oder auch viele Männer die Partnerschaft weiter beibehalten möchten. Und dann ist ja eigentlich eine Täterarbeit unerlässlich, wenn die jetzt nicht die Beziehung beenden. Oder eben noch Kinder im Spiel sind oder ich meine, nur weil die Beziehung beendet ist, heißt ja nicht, dass der Täter nicht wieder in eine Beziehung kommt, wo er auch wieder Gewalt anwendet. Und deswegen ist es ja, denke ich, schon ein wichtiger Faktor, auch mit den Tätern zusammenzuarbeiten, oder?
Genau, das ist auch der springende Punkt, aber auch von so anderen Institutionen, wo dann gesagt wird, nee, haben sich getrennt, der muss jetzt nicht mehr kommen. Und dann rufen die Täter an, sagen, nee, ich muss nicht mehr zu Ihnen, wir haben uns ja getrennt. Und dann frage ich wirklich bei der Institution nach, haben Sie das wirklich gemacht, ihn nicht mehr quasi beauftragt? Und wenn man da dann hört, ja, hat sich doch getrennt, und dann erzählt man, nee, Täterstrategien, und der wird ja wieder einen kennenlernen. Also wir sind einfach nur mal ein soziales Gefüge, alle miteinander. Und das sind auch meistens die, wo man in der Anamnese schon wusste, die haben auch schon die Partnerin vorher misshandelt und die Partnerin davor. Und da war ich froh, dass der endlich mal den Weg dahin gefunden hat. Und dann sowas, klar, da ist man, fehlen einem die Worte. Aber wenn er nicht mehr muss und das auch nicht freiwillig sieht, dann...
Und hier muss man sagen, es handelt sich um Verhaltensmuster. Also ne, so, es ist einfach... drin, wenn ich das jetzt mal so ganz platt sagen muss. Und da gehört es deswegen eben auch diese Prozesshaftigkeit von unserem Programm über diesen langen Zeitraum. Es gehört einfach dazu, sich intensiv damit zu beschäftigen, das in Frage zu stellen, hinzugucken und da tatsächlich auch eine Veränderung zu bewirken, ja, einfach weil das drin ist.
Okay. Dann möchte ich jetzt nochmal eine Frage in eine ganz andere Richtung lenken, beziehungsweise da mal so ganz hypothetisch fragen. Wenn Sie jegliches Geld zur Verfügung hätten und auch personelle Kapazitäten, also mehr MitarbeiterInnen, ich denke, das fehlt ja in den meisten sozialen Projekten, wenn das alles vorhanden wäre, was würden Sie denn für Hilfsmöglichkeiten zur Verbesserung der Situation Ihrer Arbeit mit den Tätern, mit den TäterInnen als sinnvoll erachten? Was würden Sie denn vielleicht innerhalb des Projektes noch anders machen oder zusätzlich machen?
Bevor wir zu den kreativen Sachen kommen, was man zusätzlich machen kann, anknüpfen noch an die letzte Frage, ist es nämlich auch wichtig, so früh möglich anzufangen. Und da sind wir auch, wenn ich mir was wünschen könnte, würde ich natürlich, dass die Zusammenarbeit auch mit allen Institutionen beziehungsweise vor allen Dingen mit der Polizei viel, viel verstärkt wird und verbessert wird. Dass es auch, wenn wir mehr Ressourcen hätten, dann könnten wir da viel mehr machen und hingehen und Polizeischulungen und dies machen und das machen, weil es eben wichtig ist, so früh wie möglich anzufangen, um so wenig Betroffene wie möglich zu haben. Genau. Ja, ansonsten hätten wir 1000 Ideen.
Ich würde gerne noch mal kurz anknüpfen an die nicht so ganz kreativen Sachen, um es vielleicht noch auch ein bisschen greifbar zu machen. Zum Beispiel, um es ja ganz kurz darzustellen, die Möglichkeit, überhaupt an Hochrisikokonferenzen zum Beispiel teilzunehmen. Na, da fehlen uns beziehungsweise unserem Träger einfach die finanziellen Gegebenheiten, um da auch tatsächlich ja für die personelle Ressource sozusagen zu sorgen, dass wir eben an diesen Gremien teilnehmen, weil wir uns da, na klar, mit unserer Expertise einfach auch an der richtigen Stelle sehen, na, um da einen Beitrag einfach zu diesem Opferschutz zu leisten. Nächster Punkt ist Öffentlichkeitsarbeit beziehungsweise Kooperation, Netzwerke. Wir decken, denke ich, viel ab und sind in Erfurt auch ziemlich etabliert, aber gerade wenn man sich das Flächenland Thüringen einfach anguckt und wenn man auf unseren Landgerichtsbezirk guckt, wir schaffen es einfach mit unseren Personalstellen, die wir hier in Erfurt zur Verfügung haben, wir schaffen es einfach nicht in den Illenkreis, wir schaffen es einfach nicht nach Gotha. Ne? Das sind quasi dunkle Flecken oder weiße Flecken, wie man so schön sagt, wo wir einfach nicht angeschlossen sind. Ne? Wo es aber dennoch eigentlich wichtig wäre, da auch ja, für eine Etablierung des Angebotes einfach da zu sein, vor Ort zu sein, präsent zu sein. Ne?
Genau. Ja, auch in die Gesellschaft gehen. Die hatten schon viele Ideen, auch mal zu filmen in der Gesellschaft, wie wird reagiert auf häusliche Gewalt, um zu zeigen, das ist noch nicht der Standard, wie wir den wollen, wie darauf reagiert wird. Und ja, nur solche coolen Sachen, aber das schafft man einfach zeitlich nicht. Genau. Mhm. Das ist, wenn ich mir anschaue, jetzt im November wieder den 25. Müssten wir eigentlich in Ilmenau, Gotha, Apolda, Sömmerda, Weimar und Erfurt sein, weil alle machen natürlich was, unsere Netzwerke dort. Aber wir sind zu zweit, ja. Nicht mal volle Stellen. Das heißt, ja, wir müssen entscheiden, wer geht wohin, da sind wir an zwei Orten. Und natürlich fehlt uns das auch, die Präsenz zu sagen, hier Täterarbeit, deswegen. Also Erfurt ist da schon sehr löblich, da auch Öffentlichkeitsarbeit zu machen, um auch zu zeigen, nee, wir setzen uns nicht mit den Männern in Kreis und streicheln die über den Kopf und sagen, was sie doch für arme Männer sind. Um da auch ein bisschen das noch mehr publik zu machen, das ist halt schwierig. Und ja, das wäre schon schön. Mhm. Auch mehr Präsenz, auch mal Flyer, aber das dauert so lang. Kein IT. Klar, das könnten wir alles machen, aber
ja, Digitalisierung ist
genau, 60-Stunden-Woche.
Genau. Oder noch mindestens anderthalb Menschen.
Ja. Und das bezieht sich ja auf Ihre Frage, wenn das keine Rolle spielen würde. Ne?
Genau.
Keine Ahnung, hätten wir volle Stellen und hätten vielleicht noch ein, zwei Kollegen mehr, die gerade so, also Digitalisierung ist in der sozialen Arbeit ein Riesenthema. Ja. Ich glaube, das betrifft nicht nur uns aber das ist ein hinkendes Bein. Da kann man einfach nur hoffen, dass sowas in Zukunft einfach irgendwie ja, bei Entscheidungsträgern, bei Finanziers, dass das einfach ins Bewusstsein tritt, ne? dass dafür einfach auch finanzielle Möglichkeiten geschaffen werden, um da auch adäquate Arbeit einfach leisten zu können. Mhm.
Ja. Genau. Mhm. Ja, gibt es viel zu tun, auf jeden Fall in dem Bereich. Mhm. Dann möchte ich zum Schluss jetzt nochmal ganz kurz den Blick so ein bisschen noch auf die persönliche Ebene richten. Und zwar Wie sind dann Sie persönlich überhaupt darauf gekommen, sich im Projekt Orange zu engagieren, auch mit den ganzen Themen, wie wir jetzt schon besprochen haben, dass man mit Vorurteilen dann konfrontiert ist, sogar auch im Freundesbekanntenkreis, dass es ein tabuisiertes Thema ist. Wie kam denn da das Interesse bei Ihnen zu sagen, ja, ich möchte mich in dem Bereich aber schon engagieren und ich möchte da arbeiten?
Ich habe vorher 4 Jahre im Strafvollzug als Sozialarbeiterin gearbeitet. Mhm. Und kam ich natürlich mit Fällen in Verbindung, wo es zu schwersten Körperverletzungen kam, die für eine Inhaftierung in Anführungsstrichen gereicht haben. Und da habe ich gesehen, dass das schon Jahre vorher sichtbar war, die Anzeichen von häuslicher Gewalt, dass man da schon viel, viel eher hätte was tun müssen, was man im Strafvollzug nicht machen kann. Und da habe ich dann gesehen, dass das ausgeschrieben war und interessiere mich auch total also für Männlichkeit, männliche Bilder. Und das war da auch mit Voraussetzungen und einfach präventiv zu sagen, okay, um schwere bis schwerste bis Tötungsdelikte zu vermeiden, ist es wichtig, präventiv anzufangen. Und da sage ich mal, bringt es nichts, nur das Kind rauszunehmen oder die Frauen so zu motivieren, dass sie es schaffen, sich von diesen Menschen zu lösen. Da muss einfach bei den Tätern angefangen werden. Mhm. Genau, und das so früh wie möglich. Das hat mich dann zum Projekt Orange gebracht.
Mhm. Ja, mich hat tatsächlich eine sehr gute Freundin darauf aufmerksam gemacht. Und genau, wir sind einfach so ins Gespräch gekommen und ich habe dann irgendwann angefangen, mich sehr für dieses Thema einfach auch zu interessieren. Mich haben die Menschen interessiert, mich hat so dieser Schnittpunkt interessiert, wo diese Widersprüchlichkeit besteht. Na, wenn man sich jetzt, dieses Wörtchen Familie einfach mal, und dieses Wörtchen Gewalt, wenn man das einfach mal so gegenüberstellt, ne? Gewalt geprägt von Schaden zufügen, von Macht, von Kontrolle, von Zwang, und auf der anderen Seite wird Familie mit Schutz, mit Geborgenheit, mit Liebe assoziiert. Mhm. Und genau an dieser Schnittstelle zu arbeiten, ne? Mit den Menschen, das war für mich einerseits Faszination, Herausforderung, und natürlich hat oder spielt eine große Rolle, einfach gegen dieses gesellschaftliche Phänomen da einfach aktiv mitzuarbeiten. Genau.
Und was machen Sie vielleicht auch persönlich, um sich eben mit diesen herausfordernden Themen, die, kann ich mir vorstellen, nimmt man ja vielleicht schon auch manchmal mit nach Hause, eventuell gibt es Strategien, die Sie anwenden, um sich da irgendwie gut abzugrenzen?
Also ich sage an der Stelle, Humor ist immer das Wichtigste, auch mal drüber zu lachen können oder auch mal einen Witz machen zu können. Aber das meiste, was man sich mit nach Hause nimmt, ist tatsächlich nicht die Arbeit an sich, sondern die Rahmenbedingungen und die Strukturen drumherum. Da die Hände über den Kopf, über Entscheidungen oder wieso geht das nicht, warum können wir das nicht machen, es geht doch hier um die Frauen etc. Also eigentlich gar nicht die Klientenarbeit, da stresst auch manchmal, aber dann nehme ich das meistens mit Humor. Aber genau, das ist eigentlich das andere, was viel mehr mich stresst und wurmt. Ja.
Da kann ich mich nur anschließen. Und klar, neben meiner professionellen Distanz gehört natürlich ein ausgeglichenes, interessenreiches Privatleben einfach dazu, wo auch genug Themen einfach da sind, die dann quasi auch ein Stück weit diese Distanz garantieren.
Genau. Und dann vielleicht nichts mit der Arbeit zu tun haben.
Genau.
Die
genau.
Themen.
Im besten Fall.
Ja, schön. Ich wäre jetzt erstmal mit meinen Fragen durch. Ich weiß nicht, ob es von Ihrer Seite irgendwie noch Ergänzungen gibt, wo Sie sagen, ja, das finde ich nochmal ganz wichtig, hier an der Stelle zu erwähnen. Ansonsten.
Ich glaube, wir haben gut aus dem Nähkästchen geplaudert.
Genau.
Es war sehr, sehr schön, sehr angenehm.
Ja. Freut uns auf jeden Fall, dass wir hier dran teilnehmen konnten.
Ja, ich freue mich und bedanke mich, dass Sie beiden heute hier waren und das Projekt Orange bei uns im Frauenzentrum in Erfurt vorgestellt haben. Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch.
Bis zum nächsten Mal.
Jo. Ja, das war's dann auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Ich fand das einen sehr, sehr interessanten Einblick. Wenn euch als Zuhörerinnen was auf der Seele brennt oder ihr Ideen habt, wie ihr euch bei uns im Frauenzentrum oder auch hier im Podcast einbringen könnt, ihr euer Wissen teilen möchtet, uns als Interviewerinnen zur Verfügung stehen möchtet, ja, ruft uns einfach an, schreibt uns, kommt vorbei und sprecht mit uns. Ihr findet uns in der Pergamentergasse 36 und auf unseren Social Media Kanälen und auf unserer Homepage unter www.frauenzentrum-erfurt-handinhand.de. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss.